Heute klären wir auf. Wir klären auf, was Karma wirklich ist. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Was du heute tust, das wirkt sich auf dein Morgen aus. Und ich gebe dir ganz persönliche Einblicke in meine Handlungen der Vergangenheit, dem Burnout, meiner Weltreise und eben dann auch meiner Yogalehrerausbildung und alles, was mich eben hierhin gebracht hat, wo ich heute stehe.
Herzlich willkommen im Good Karma Club, dein Podcast rund um Yoga und Meditation für ein fröhliches, zufriedenes Leben und jede Menge Good Karma. Mein Name ist Ute, Yoga- und Meditationslehrerin aus Mainz und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören.
Karma ist definitiv keine Bitch. Es gibt so viele Missverständnisse. Es gibt vor allem ein großes Missverständnis rund um das Thema Karma. Und das wollen wir heute ein wenig aufklären und uns mal anschauen, was Karma eigentlich wirklich aus yogischer Sicht bedeutet. Und gleichzeitig, weil Karma eben dieser Namensgeber für diesen Podcast ist, möchte ich dir auch Einblicke in mein ganz persönliches Karma geben quasi, also meinen Weg, der mich bis hierher geführt hat. Und wir starten, indem wir uns die Definition von Karma in der yogischen Philosophie erstmal ansehen. Und die Definition im Yoga ist weit entfernt davon, wie wir dieses Konzept heute in dieser modernen westlichen Welt kennen. Sehr vom Mainstream beeinflusst, gibt es diesen Blick auf das Thema Karma, dass, wenn du zum Beispiel deine kleine Schwester, wenn du so ein schelmischer kleiner Junge bist und deine kleine verletzliche Schwester nervst, mit ihr irgendwas tust, dann wirst du in deinem nächsten Leben dafür bestraft. Das ist es aber nicht. Wichtig ist, dass Karma oder das Gesetz von Karma das Gesetz von Ursache und Wirkung ist. Und eigentlich viel mehr mit der Physik zu tun hat, als mit so einer komischen modernen Interpretation. Also alles, jede Wirkung hat eine Ursache und jede Ursache hat eine Wirkung. Und jede einzelne Handlung auf dieser Welt ist miteinander verbunden und voneinander abhängig. Wir erschaffen unsere Welt durch unsere Handlung. Also das, was du heute wählst zu tun, wird sich auf dein Morgen einwirken. Ganz einfaches Beispiel. Du wählst vielleicht heute Abend eine leckere, feine, vielleicht aber ein bisschen fettige Pizza zu essen. Und ja, wie fühlst du dich am nächsten Tag? Es war später Abend, die Verdauung funktioniert dann schon nicht mehr so gut. Du fühlst dich wahrscheinlich richtig schwer und träge und hast so ein richtiges Völlegefühl. Vielleicht sogar ein bisschen Bauchschmerzen. Also die Handlung, die Pizza zu essen am späten Abend, hat sich eben auf dein Wohlbefinden am Morgen ausgeübt. Das ist eben das eine, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Gleichzeitig sagt aber auch das Gesetz von Karma aus, dass jede Handlung, die du tust, die wir tun, auch geformt wird unserer persönlichen Wahrnehmung, der persönlichen Perspektive, wie wir auf diese Welt schauen. Das heißt, wir sind unsere Handlungen, wir sind geformt durch unsere Handlungen, wir vererben unsere Handlungen. Und auf Basis dessen wird unser Verstand erschaffen und auf Basis dessen erschafft wiederum unser Verstand uns. Es ist alles ein Riesenkreislauf. Und kurzum kann man einfach sagen, alles, was du heute tust, wird morgen eine Auswirkung haben oder übermorgen oder in der Zukunft. Und all deine Handlungen basieren auf der Wahrnehmung, wie du diese Welt siehst und wie du in dieser Welt lebst. Also auch die Dinge, die du mitbekommen hast. Und das sind diese zwei wichtigen Züge aus der Yoga-Philosophie, wie wir auf das Thema Karma gucken. Es ist also auch einfach wahnsinnig wichtig, auch mal eine schlechte Erfahrung zu machen. Dann habe ich die Wahrnehmung, die Pizza war echt nicht gut. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal eben nicht mehr so spät eine Pizza essen. Und manchmal, vielleicht kennst du das auch, ich kenne das nur zu gut. Manchmal muss man gewisse Handlungen immer und immer und immer wieder erfahren. Und man muss immer und immer und immer wieder die gleiche schlechte Erfahrung machen, bis man irgendwann so sehr die Schnauze voll hat, um es anders zu machen. Und da sind wir eigentlich auch schon bei meiner sehr persönlichen Geschichte, denn scheinbar musste ich gerade in meinem Berufsleben immer wieder die Erfahrung machen und immer wieder ein bisschen auf die Nase fallen, bis ich es irgendwann gecheckt habe. Und ich musste einmal richtig dolle auf die Nase fallen. Da fangen wir wohl am besten einfach damit an, dass ich direkt nach meinem Studium meinen Traumjob hatte. Ich habe Tourismus studiert mit BWL und vor allem dem Schwerpunkt Marketing. Und ich hatte es mir immer im Traum vorgestellt und mir das so erschaffen, dass ich diesen Marketingjob habe und ja, Fotoshootings und alles total glamourös. Und den bekam ich dann auch. Ich hatte viele Praktika in einer Firma gemacht und hatte eben da gute Verbindungen, habe diesen Job bekommen. Und habe relativ schnell aber für mich mal eines Morgens, da ging es mir schon nicht so gut, mal in mein Tagebuch geschrieben, liebe Ute, ich glaube, du bist hier noch nicht an der richtigen Stelle. Irgendwas hat mein Unterbewusstsein wohl schon ahnen wollen. Aber ich machte so weiter, weil ich auch geformt war durch die Außenwelt. Ich musste ja in diesen neuen ersten Job kommen, nach dem Studium. Jetzt war es doch endlich mal so weit, Mitte 20 auch wirklich ins Berufsleben einzusteigen. Und es war definitiv nicht so, dass der Job mir nicht Spaß gemacht hat. Und ich hatte wahnsinnig tolle Kollegen und ganz tolle Projekte. Und trotzdem hat dieser Job total an mir genagt. Und das hat an mir genagt, dass ich ganz viel Ja gesagt habe, obwohl ich eigentlich gar keine Kapazität mehr hatte. Und das hat an meinem Nervensystem und an meinem Körper über die Zeit hinweg genagt. Und ich hatte dann schon mal so einen kleinen Alarmschuss vom Universum bekommen oder von wo auch immer, von meinem Körper viel besser eigentlich gesagt. Und war schon mal 2 Wochen ausgefallen und dann konnte ich mich noch mal so ein bisschen entspannen und beruhigen und machte dann weiter. Und dann hat es ja noch mal so 2-3 Jahre benötigt, noch mehr Projekte, noch mehr Stress, ständig irgendwie für alle da sein zu wollen und gleichzeitig meine Arbeit absolut perfekt zu machen. Wie oft habe ich Dokumente Korrektur gelesen und Sachen gemacht und bis zum letzten Moment wirklich aufbewahrt und geguckt, dass das alles passt und dann losgeschickt, nur weil ich keinen Fehler machen wollte. Und natürlich sind Fehler passiert. Und wenn ich jetzt so zurückdenke und das wirklich verstehe, die Welt, die dreht sich augenscheinlich nach wie vor noch weiter. Es ist also nach diesen ganzen Fehlern einfach nichts passiert. Und das hat mich nicht zu einer schlechten Mitarbeiterin gemacht. Das konnte ich damals nicht sehen, aber heute rückblickend, rückwärts verstanden, kann ich das sehen. Ja, und dann waren eben irgendwie all meine Batterien irgendwann wahnsinnig leer. Und dann ging einfach nichts. Also der Ofen war wirklich aus. Man kann sich das wirklich so vorstellen mit dem Burnout, was ja eine Form der Depression ist, sozusagen ein neumodischer Begriff, vielseitig sicherlich auch falsch verwendet und scheinbar auch schon fast in Mode, weil wenn ich in meinen Bekanntenkreis sehe, dann ist das, ja, kommt das heutzutage sehr, sehr häufig vor, was super schade ist. Und gleichzeitig brauchen wir vielleicht genau diesen Weckruf. Nun gut, ich war dann also mitten im Burnout. Mir ging's scheiße, ich habe viel geweint, ich konnte die ganze Welt nicht mehr verstehen, ich konnte nicht richtig verstehen, warum mir das jetzt passiert ist. Bis ich eben auch in die Gesprächstherapie mit meiner Psychotherapeutin gegangen bin, was mir wahnsinnig viel geholfen hatte. Und ich langsam einfach verstand, was steht denn dahinter, wenn ich so perfektionistisch bin? Was steht denn dahinter, wenn ich nicht Nein sagen kann? Für mich steht da dahinter, ich möchte da niemanden enttäuschen, ich möchte niemanden vor den Karren fahren, ich möchte auch gemocht werden. Ich möchte die Anerkennung, die mir da sehr wichtig ist und war. Heute kann ich sehr viel besser Nein sagen und an manchen Tagen muss ich es doch noch einfach üben. Ja, und dann war das wie so ein Weckruf, dieses Burnout. Denn auf einmal habe ich angefangen, mich um mich selbst zu kümmern. Die Tage, die waren einfach nur gefüllt von Selbstfürsorge. Ich bin aufgestanden, dann habe ich meditiert, dann habe ich ein paar Runden Sonnengrüße gemacht, habe gefrühstückt, bin, glaube ich, 1-2 Stunden raus in die Natur, bin dann wieder zurückgekommen, habe noch weitere Entspannungsübungen gemacht und habe mich echt auf allen Ebenen genährt. Und ich kann mich da heute noch wahnsinnig gut dran erinnern, dass eine gute Freundin, die in der Zeit jeden Tag für mich da war, gesagt hat, ja Ute, langweilst du dich denn eigentlich nicht den ganzen Tag? Und ich sagte, du, überhaupt nicht. Und ich vermisse gerade einfach gar nichts. Weil auf einmal hat sich meine Welt geöffnet und ich habe gesehen, da ist so viel mehr, denn du musst wissen, mein Alltag, mein Leben vor dem Burnout, das sah genau so aus. Ich bin aufgestanden, habe was gefrühstückt, habe mich fertig gemacht, bin raus, in die U-Bahn gestiegen, in die S-Bahn gestiegen, zur Arbeit. Dann war es so 9 Uhr, den ganzen Tag auf der Arbeit. Zum Glück habe ich mir immer schon viel Zeit für die Mittagspause genommen. Ja, wann kam ich dann so nach Hause? Ja, so gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr. Dann war der Tag eigentlich schon rum. Ich war viel zu müde, um noch irgendwas für mich zu tun, Sport etc. Und damit mein Leben nicht so an mir vorbeirauscht, war es mir dann einfach noch wahnsinnig wichtig, mich um mein Privatleben zu kümmern. Das heißt, ich bin viel weggegangen, habe mich viel noch abends mit Leuten getroffen, das ein oder andere Glas Wein zu viel getrunken und das war einfach rundum ein bisschen zu viel und zu wenig, zu viel für andere und zu wenig für mich. Und auf einmal machte sich da ja eine neue Welt auf, eben wie gesagt. Und das hat mir so gut getan, das zu erfahren, was das mit mir macht, mit meinem Wesen. Auf einmal nach innen zu sehen, nach innen zu kehren und zu hören, welche Gedanken erzähle ich mir da eigentlich? Dass sich ja meine Wahrnehmung, mein Wahrnehmungsfeld einfach ums Vielfache erweitert hat. Und meine nächste Handlung war dann eben nach dem Burnout, beziehungsweise nach der Krankschreibung. Ich war so circa 3, 3,5 Monate krankgeschrieben und auch das ist ganz individuell auf meine Situation natürlich bezogen, bin ich wieder in die Wiedereingliederung nach dem ganz klassischen Hamburger Modell und wusste aber da schon für mich, die Gewissheit hatte ich schon, dass ich bald kündige und auf Weltreise gehen möchte. Weil ich lange, lange bereut habe, dass ich das eben nicht direkt nach dem Studium gemacht habe. Und ich es nicht mehr bereuen wollte. Ich bin dann eben zurück in die Arbeit, um nochmal zu prüfen und zu sehen, wie geht's mir? Kann ich jetzt das, was ich in der Therapie mit meiner Therapeutin besprochen hatte und umsetzen wollte, auch wirklich in die Praxis mitnehmen? Und ich muss sagen, das gelang mir ganz gut. Und das hatte mir dann die Sicherheit gegeben, dass ich sage, okay, Ute, jetzt kündigst du. Und ich habe gekündigt. Gleichzeitig meine Wohnung aufgegeben und mich minimiert und reduziert und bin dann eben auf Weltreise gegangen. Und auf Weltreise alleine war es wirklich jeden Tag so, dass ich jeden Tag eine Entscheidung treffen musste, die im Grunde mein Weiterkommen und meine Reise beeinflusst haben. Also Karma at its best. Und das hat mich teilweise ganz schön müde gemacht. Und eine Entscheidung war dann, ich war in Australien und habe mich wirklich nicht mehr wohl gefühlt, weil das für mich genau das, also gerade in den Großstädten, genau das gleiche Stresspensum war, wie ich es in Deutschland hinterlassen hatte. Und da hatte ich mir meine Weltreise wirklich ganz anders vorgestellt und wollte da raus. Und ich war schon immer ein kleiner Asien-Freak und sagte so, und jetzt fliege ich endlich nach Bali. Das war so ein Sehnsuchtsziel. Und bis dahin hatte ich zwar schon viel Yoga gemacht, aber immer für mich, weil da auch so eine gewisse Angst war, in ein Yoga-Studio zu gehen. Dazu gibt's auch bald noch eine weitere Podcast-Folge mit ein paar Tipps, wie der Einstieg zum Yoga und der Schritt ins Yoga-Studio wirklich leichter fallen. Aber zurück zum jetzigen Thema. Ich war aber gedanklich und mit meiner Wahrnehmung und mit meiner Perspektive mittlerweile auf Bali so weit, dass mir das einfach, entschuldige meine Wortwahl, scheißegal war. Ich bin dann einfach zum Yoga, weil ich diese Erfahrung machen wollte. Natürlich habe ich wie so viele von Elizabeth Gilbert Eat, Pray, Love gelesen und war da einfach hin und weg und wollte auch ein bisschen von diesem Lifestyle für mich mitnehmen. Und dann hat's mich gepackt, ehrlich gesagt. Es hat mich echt mit dem Yoga gepackt. Es war einfach eine fantastische Atmosphäre in diesen Yoga-Studios. Und ich habe gesehen, Ute, du hast gar nicht so viel falsch gemacht mit all den ganzen Videos auf YouTube. Und das hat mich natürlich auch bestärkt. Und bin dann irgendwann auf meiner Reise in Canggu gelandet und bin dann zu The Practice in eine Yogastunde gegangen, in eine Anfängerstunde. Und dann war ich noch mehr gefesselt und bin dort jeden Tag in diesen ersten 3 Wochen, die ich dort war, hin. Und es war einfach grandios. Da waren auf einmal Lehrer, die haben mir auch noch zusätzlich zu dieser ganzen Körper- und energetischen Erfahrung, haben die mir auch noch erklärt, warum ich jetzt in eine Vorbeuge gehe, weil diese Vorbeuge beruhigend auf mein Nervensystem wirkt. Und das war einfach phänomenal. Und dieses theoretische Wissen zu haben und gleichzeitig die Erfahrung tatsächlich wahrnehmen zu können. Ute, das stimmt, was die sagen, weil du fühlst dich wie ausgewechselt. Du fühlst dich ruhig und gelassen. Und gleichzeitig bist du voller Energie, leicht. Und auf einmal war da so eine innere Zufriedenheit. Und alles genauso, wie es gerade war, war es gut. Und mit einem kurzen Stopp in Thailand bin ich dann nochmal zurück nach Bali für weitere 2 Monate und war wirklich 2 ganze Monate in Canggu und bin 2 Monate in dieses Yoga-Studio gegangen. Und ich hatte eine absolute Lieblingslehrerin, Karina. Leider unterrichtet sie dort heute nicht mehr. Und ich bin wirklich zu jeder Klasse von ihr gegangen und hatte meinen Stammplatz. Und das war einfach, das war so viel wert damals für mich. Und Stück für Stück wuchs dieser Wunsch, dieses Bedürfnis in mir, dass ich darüber mehr erfahren möchte und tiefer eintauchen möchte in diese ganze Welt, weil ich eben in diesen Yoga-Klassen erfahren habe, da ist mehr dahinter. Denn vielleicht denkst du das auch oder hast es lange Zeit gedacht, dass eben Yoga dieses Verbiegen wie eine Brezel ist. Und dass das Sport ist. Wichtig fürs Yoga brauchst du nicht flexibel zu sein. Die Beweglichkeit, die Mobilität kommt mit der Zeit. Und dass Yoga eben definitiv kein Sport ist. Und Yoga hat mich auf ganzer Ebene angesprochen, weil es eben so ganzheitlich ist. Ja, und dann ist eben die Entscheidung getroffen worden von mir, dass ich die Yogalehrerausbildung machen werde. Und so habe ich die eben im Januar 2018 gemacht. Und das ist eben eine ganz große Ursache dafür, dass ich heute als Yogalehrerin arbeiten und wirken darf. Ich bin aber erstmal mit der Intention in diese Yogalehrerausbildung mit. Ich möchte einfach mehr darüber lernen. Ich habe mich damals noch gar nicht so sehr als Yogalehrerin gesehen. Vielleicht insgeheim. Aber so richtig wahrhaben wollte ich es wahrscheinlich noch nicht. Aber da passierte in diesen 4 Wochen dieser Blockausbildung etwas in mir, was ich dachte, Ute, du hast jetzt so ein wahnsinnig großes Wissen, das kannst du doch nicht nur für dich behalten. Das ist ein Geschenk, was du hier bekommen hast. Gib das weiter. Gib das anderen Menschen weiter, damit du diesen anderen Menschen, also damit ich dir auch zeigen kann, dass du dich auch so fühlen kannst, dass du von tief innen heraus glücklich und zufrieden dich fühlen kannst, ohne irgendwas zu haben. Ja, oftmals denken wir ja, wenn ich das habe oder wenn ich das mache, dann bin ich glücklich. Kompletter Bullshit. Und ja, dann war dieser Moment der Yoga-Prüfung und ich saß in diesem großen Schala und dachte, da fiel die Entscheidung, das gibst du weiter, das kannst du einfach nicht für dich behalten. Und dann kam ich zurück nach Deutschland, habe mir erstmal auch einen Job wieder im Büro gesucht, in dem, was ich konnte und wusste, das fällt mir leicht, ohne weitere größere Anstrengung. Und als ich wusste, dass ich diese finanzielle Basis habe, die mir einfach wichtig ist, in dem Moment wusste ich, okay, und jetzt gehst du weiter den Schritt und suchst nach Möglichkeiten zu unterrichten. Und dann kommen wir auch schon zum Ende des Jahres 2018 und Anfang des Jahres 2019. Und jedes Jahr, seit einigen Jahren, mache ich eben immer so eine Jahresreflexion und setze mir Intentionen, Ziele für das neue Jahr. Und eine Intention für das neue Jahr war, ich möchte mir einen Kursraum suchen in meiner Heimatstadt in Mainz, um Yoga mit den Menschen dort zu teilen. Das Yoga, das ich kennengelernt habe, das ich gelernt habe und das möchte ich weitergeben, das möchte ich lehren. Und das ist eigentlich so verrückt, aber das ist Karma at its best, dieses Gesetz von meine Wahrnehmung, meine Perspektive erschafft, meine Handlung und alles hat Ursache und Wirkung. Einige Wochen später hat mich eine damals noch Bekannte hat mir eben erzählt, weil wir gemeinsam in so einer Mastermind-Gruppe, so nennen wir es, sind, hat mir eben erzählt, sie möchte einen Raum anmieten mit einer anderen Yogalehrerin in Mainz und bald gibt es einen ganz, ganz tollen Ort für Yoga und Ayurveda in Mainz. Und da war ich schon so ein bisschen betröppelt, weil sie mir genau das schilderte und quasi vor die Nase schob, was ich mir so sehr für dieses Jahr eben wünschte. Und ich dachte mir dann, Ute, Geduld, vielleicht kannst du da ja dann Yoga unterrichten oder irgendwas anderes gibt es dann für dich. Und es waren dann nur noch ein paar Tage, die ins Land gezogen sind und Lena meldete sich wieder bei uns und erzählte, ey Mädels, die Yogalehrerin, die ist leider abgesprungen. Puh, jetzt überlege ich, kann ich das alleine stemmen? Will ich das alleine stemmen? Und sie redete und redete und ich schrie innerlich schon, hier, liebe Lena. Ich möchte mit dabei sein. Und irgendwann sagte sie so. Und übrigens, Ute, wenn du dich angesprochen fühlst, dann gib doch Bescheid. Und so ist es dann eben geschehen. Ich habe ja gesagt. Wir haben einiges besprochen, wie wir uns das gemeinsam so vorstellen. Dann kam es zur Vertragsverzeichnung, Übergabe, Renovierung. Und im Ende März 2019 habe ich dann eben gemeinsam mit Lena von Lena Tura den Einklang in Mainz eröffnet. Ja, ein Ort für Yoga, Meditation, Ayurveda, Ernährungstherapie. Und manchmal denkst du dir vielleicht auch in deinem Leben, warum geschieht mir das jetzt? Gerade wenn es so Rückschläge, wenn es gefühlte Rückschläge sind oder einfach Hindernisse auf dem Weg. Aber ich kann wirklich rückwärts blickend sehen, dass jede Handlung genau nötig war, um genau dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und jede einzelne Entscheidung und jede einzelne Handlung erschafft eben ein kleines Stück meines großen Ganzen. Und manchmal ist es ziemlich schwer, wirklich zu sehen, dass das so dazugehören soll. Vor allem, wenn wir über schwere Krankheiten sprechen. Das will ich gar nicht so runterreden. Aber es gibt ja diesen schönen Satz irgendwie, everything happens for a reason. Und alles hängt miteinander zusammen. Und das ist eben das Gesetz des Karma. Also Karma ist keine Bitch. Ganz im Gegenteil, auch wenn es mal weh tut. Das sind Hinweise, die dir dein Leben bringt das Universum, irgendeine höhere Macht, Gott, woran auch immer du glauben magst, um eben, ja, zu wissen, dass du vielleicht auf dem richtigen Weg bist oder vielleicht dir auch einen Hinweis zu geben, du bist gerade völligst auf dem Holzweg. Und manche oder viele Sachen müssen wir wiederholend erfahren, immer wieder erfahren, bis wir vielleicht eines Tages mal daraus lernen. Karma ist keine Bitch. Sei dankbar für jede einzelne Erfahrung, die dir dieses Leben schenkt. Und denke auch dran, dass das, was du heute wählst oder so, wie du heute handelst, hat es morgen eine Wirkung. Vielleicht eine gute, vielleicht eine schlechte. Und ja, vielleicht hilft dir diese Folge auch, ein bisschen bewusster wahrzunehmen, welche Handlungen du vollstreckst, welche Entscheidungen du triffst. Und vielleicht schärft dich diese Folge oder schärft diese Folge dein Bewusstsein bei der einen oder anderen Handlung nochmal zwei- oder dreimal drüber nachzudenken, weil du vielleicht genau schon weißt, wie es ausgehen wird. Und vielleicht kannst du dann in dem Moment irgendwie sagen, stopp, hey, wenn ich das jetzt mache, weiß ich genau, das wird so ausgehen, was kann ich vielleicht anders machen? Und so enden wir diese Podcast-Folge heute. Und schreib mir gerne mal auf Instagram eine Nachricht oder einen Kommentar unter das Foto zu dieser Folge, was Karma da für dich ist oder welche gute Entscheidung für dein Wohlbefinden du heute getroffen hast oder du heute in dieser Woche triffst. Und wenn dir diese Podcast-Folge oder die bisherigen Folgen gefallen haben, dann freue ich mich außerdem wahnsinnig über eine Rezension bei Apple, auf Google, wo auch immer. Und wenn du Fragen zu dem ganzen Thema hast, Anregungen, einen Podcast-Themenwunsch hast, dann melde dich auch sehr gerne auf meinem Instagram-Kanal oder auch gerne per E-Mail. Alle Links findest du in den Shownotes und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass es dich gibt und schön, dass du da bist. Ciao, ciao.